Brüssel, NATO-Hauptquartier, 27. März 2028, 14 Uhr mitteleuropäische Zeit. Im Hauptquartier der NATO, einem lichtdurchfluteten Gebäude, in dem rund 7300 Quadratmeter Glas verbaut wurden und das in seinem Design an Finger, die ineinander greifen und eine Einheit bilden, erinnern soll, kommen die 32 ständigen Vertreter der NATO-Mitgliedstaaten zu einer vom Generalsekretär einberufenen Dringlichkeitssitzung zusammen. Getagt wird im Arbeitsraum 1, direkt links neben den gläsernen Eingangstüren. Zusätzlich sind auch die Mitglieder des NATO-Militärausschusses sowie die beiden strategischen Kommandeure der NATO, der Oberbefehlshaber für Europa, SACEUR, sowie der Oberbefehlshaber des Allied Command Transformation im amerikanischen Norfolk, SACT, zu der Sitzung gebeten. Einziger Tagesordnungspunkt ist die russische Aggression gegen Estland. Der Generalsekretär beginnt die Sitzung mit der Darstellung der Fakten und schließt mit der den Anwesenden bereits bekannten Bitte des estnischen Premierministers, eine formelle NATO-Ratssitzung auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs einzuberufen, um Artikel 5 der Allianz auszurufen. »Heute habe ich Sie hierher gebeten«, sagt er, »um ein informelles Meinungsbild zur Haltung Ihrer Regierungen zu erhalten. Mir ist durchaus bewusst, dass es noch nicht in allen oder vielleicht gar in keinem der Mitgliedstaaten unserer Allianz eine definitive Meinung zu dem Anliegen Estlands gibt. Aber dennoch sollten wir die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, uns auszutauschen. Ich habe auch die Vertreter des Militärausschusses, einschließlich der Kommandeure der beiden strategischen NATO-Kommandos, zu dieser Sitzung gebeten, damit sie bei Bedarf einen militärischen Ratschlag geben können.« Der Generalsekretär schaut auffordernd in die Runde der Botschafter und Botschafterinnen. Als erstes meldet sich die polnische Botschafterin zu Wort. »Meine Damen und Herren, im Namen meiner Regierung kann ich Ihnen mitteilen, dass Polen der Auffassung ist, dass dieser russischen Aggression gegenüber einem Mitgliedstaat der NATO mit Entschiedenheit begegnet werden muss. Wir können und dürfen nicht akzeptieren, dass die territoriale Integrität der Allianz, auch wenn es sich nur um einen kleinen Flecken handelt, verletzt wird. Wir kennen den russischen Imperialismus und wissen um seine Ziele. Er wird bei dieser Provokation nicht Halt machen. Wenn wir jetzt hier nicht entschlossen jeden Quadratmeter des Bündnisses verteidigen, um einmal den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zu zitieren, ein leicht ironischer Zug umspielt ihre Mundwinkel, wird das Ende der Allianz sein. Wenn wir uns nicht darauf verlassen können, dass Artikel 5 im Ernstfall gilt, wozu braucht es noch die Allianz? Als nächstes meldet sich der italienische Vertreter bei der Allianz. »Don't shoot the messenger«, beginnt er seine Ausführungen. »Aber wir haben noch nicht genügend Informationen, um die Lage abschließend zu beurteilen. Ja, wir haben die Anschläge in Deutschland und dem Vereinigten Königreich und wir haben die begrenzte Aggression gegenüber Estland. Aber zur Wahrheit gehört auch«, bei diesen Worten blickt er den estnischen Botschafter direkt an, »dass die estnische Regierung bei der Wahrung der Minderheitsrechte gegenüber den auf ihrem Territorium lebenden Russen in der Vergangenheit nicht besonders umsichtig war. Herr Vorsitzender«, unterbricht dieser, »ich möchte gegen diese Aussage entschieden protestieren. Die russischsprachige Minderheit in unserem Land hat dieselben Rechte, aber auch die gleichen Pflichten wie jeder Este und jede Estin. Was wir hier gerade erleben, ist eine Aggression gegen unser Staatsgebiet und eine Verletzung unserer territorialen Integrität, auf die es nur eine Antwort geben kann.« Doch mit seiner zurückhaltenden Aussage bleibt der italienische NATO-Botschafter nicht allein. Die südeuropäischen Mitglieder der Allianz äußern zwar ihre Solidarität mit dem angegriffenen Estland, plädieren zugleich aber zur Vorsicht bei einer möglichen Reaktion. Man brauche mehr Informationen über russische Intentionen und russische militärische Bewegungen, um die Lage richtig einschätzen zu können, lautet der Tenor ihrer Beiträge. Ganz anders die Haltung der Mittel- und Osteuropäer, des Vereinigten Königreichs sowie der beiden anderen baltischen Staaten. Ihre Vertreter machen auf zwei Aspekte aufmerksam, die schon in der Intervention der polnischen Botschafterin anklangen. Dass die NATO diesen Test nicht unbeantwortet lassen dürfe, da sie sonst ihre Kernfunktion verliere und dass es sich wahrscheinlich nur um den ersten Schritt handle und weitere militärische Aggressionen Russlands zu erwarten seien. Nachdem fast alle gesprochen haben, meldet sich die Vertreterin Ungarns zu Wort. Auch sie betont, dass es noch keine abschließende Einschätzung ihrer Regierung gebe, dass es aber für Budapest klar sei, dass ein militärischer Konflikt zwischen der NATO und Russland unter allen Umständen zu vermeiden sei. Wir reden hier von dem potenziellen Dritten Weltkrieg, den keine der beiden Seiten gewinnen kann. Es wäre ein Wahnsinn, so ihre exakten Worte, wenn wir diesen durch unüberlegte Handlungen auslösen würden. Aus Sicht meiner Regierung ist es sinnvoller, dass sich die Präsidenten Russlands und der USA endlich an einen Tisch setzen und die Dinge in einem größeren Maßstab besprechen. Ich bin mir sicher, so beendet sie ihren kurzen Wortbeitrag, dass so ein Vorgehen mehr zur Sicherheit Estlands und Europa beitragen wird, als eine unnötige militärische Provokation unsererseits, die in der Auslöschung der Menschheit enden könnte. Während ihrer Ausführungen kann man den slowakischen, aber auch den französischen Vertreter im Rat ab und zu dabei beobachten, wie sie zustimmend nicken. Die deutsche Vertreterin, die erst seit einem halben Jahr ihre Position innehat, meldet sich als Letzte, und nachdem der Generalsekretär ihr das Wort erteilt hat, sagt sie: Für meine Regierung ist neben der Beurteilung der russischen Intentionen eine der zentralen Fragen, wie unsere militärischen Optionen aussehen. Wie schnell erreichen wir das estnische Territorium und gibt es militärische Optionen, die wir einsetzen können, ohne dass es unmittelbar zu einem großen Krieg gegen Russland kommt? Vielleicht könnten uns die beiden strategischen Kommandeure diese Frage beantworten. Der Generalsekretär nickt zustimmend und wendet sich an die beiden anwesenden Generale. Meine Herren, bitte. Gern, sagt der NATO-Oberbefehlshaber für Europa, der zugleich auch Oberkommandierender der in Europa stationierten US-Streitkräfte ist. Unabhängig von der politischen Einschätzung der russischen Intentionen stellt sich die Lage wie folgt dar. Durch die Einnahme von Hiiumaa kann Russland binnen kürzester Zeit eine Seeblockade um das Baltikum herum errichten. Dies würde die Kräfte, die wir vor Ort haben, isolieren. Um diese Blockade zu durchbrechen, müssten wir unsere maritimen Verbände einsetzen, von denen aber einige seit geraumer Zeit im Mittelmeerraum im Rahmen der EU-geführten Mission zur Abwehr der irregulären Migration eingesetzt sind. Aber auch dann müssten wir bereit sein, den militärischen Konflikt mit Russland zu riskieren. Es wäre damit zu rechnen, dass Russland seine maritimen Verbände aus der Luft unterstützt und Versuche unternimmt, anderswo zu eskalieren. Wie eine solche Eskalation aussieht, darüber kann ich hier nur spekulieren. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach würde es sich dabei um den Beschuss europäischen Territoriums mit ballistischen Raketen handeln. Ob die dann nuklear oder konventionell bestückt sind, das können wir nicht sagen. Fakt ist aber, dass wir noch immer nicht genügend Luftverteidigungskapazitäten haben, um das Allianz-Territorium vor solch einem Angriff weitgehend zu schützen. Es wäre anzunehmen, dass, sollte Russland so reagieren, der Schaden enorm wäre. Man könnte einer solchen Entwicklung natürlich zuvorkommen, indem wir unsererseits von Beginn an Waffen einsetzen, die tief in den russischen Raum wirken und so Raketenabschussvorrichtungen, Flugplätze und Kommandozentralen zerstören. Für diesen Fall würden wir mit Mitteln der elektronischen Kriegsführung russische Luftverteidigungssysteme sowie Frühwarnradarsysteme außer Kraft setzen. Die Folge wäre, dass Russland zwar hereinkommende Raketen sieht, aber bei Hyperschallraketen wie der Dark Eagle bis zum Erreichen des Wirkziels nicht weiß, ob diese mit konventionellen oder nuklearen Sprengköpfen bestückt sind. Eine nukleare Reaktion könnte die Folge sein. Auch wenn wir über unsere Kanäle frühzeitig unsere Gegenüber in Moskau darüber informieren, dass diese Raketen nur konventionell bestückt sind. Nach diesen Ausführungen wird es ruhig im Sitzungssaal der Allianz. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Allen Anwesenden ist schon zu Beginn der Sitzung klar gewesen, vor was für einer schwierigen Entscheidung man steht. Nun aber ist die Dramatik der Situation allen konkret vor Augen geführt worden. Was heute hier besprochen wird, betrifft nicht nur Russland und die NATO-Mitglieder, sondern den gesamten Globus.